Wenn wir Kohlenhydrate entweder nicht in Speicherform vorhanden haben oder zuführen, dann ja, wird es zwangsläufig so sein, dass wir eine gewisse Leistung, die wir erbringen wollen, über eine bestimmte Zeit entweder irgendwann oder wahrscheinlich erst reduzieren müssen. Also wir müssen langsamer laufen oder weniger intensiv Radfahren oder. Und halt irgendwann die Leistung auch abbrechen müssen, weil ja der Treibstoff einfach uns dann letztendlich ausgegangen ist.
Wo und wie speichern wir im Körper Kohlenhydrate?
Es gibt eigentlich zwei Varianten, wenn wir von ernsthaften Speichern sprechen. Das ist die Leber und die Muskulatur. Wir haben natürlich auch immer ein bisschen Glukose vorhanden im Blut. Also da schwirrt es drin rum und das ist natürlich auch dafür da, es zu transportieren und ja gleichzeitig so die wichtigste Form, die wir oder wichtigste lebenserhaltende Form, die wir haben. Aber rein sportlich können wir uns merken, es gibt Leberglykogen, also Glykogen ist immer die Speicherform von Kohlenhydraten und Muskelglykogen. Meine Kohlenhydrataufnahme, und das erklärt vielleicht, warum das so ist, die beginnt nicht erst, wenn das Kohlenhydrat irgendwann den Weg gefunden hat durch die Darmmembran rein ins Blut, sondern fängt schon im Mund an. Mhm. Also wir haben eine gewisse Sensorik im Mund, die uns schon erklärt, ob da jetzt gerade Kohlenhydrate nachkommen, ja oder nein. Und der Körper weiß dann Bescheid und kann die Kaskade ans Laufen bringen, dass er sagen kann, okay, alles klar, ich weiß, da kommen Kohlenhydrate jetzt nach und die werden irgendwann auch da ankommen, wo sie hin sollen. Deswegen kann ich von den körpereigenen schon mal wieder welche freisetzen. Mhm. Bei der Zufuhr sind wir so limitiert auf, und jetzt müssen wir vorsichtig unterscheiden, Augen und Ohren gespitzt quasi, nicht unbedingt auf das, was wir essen und futtern und so weiter können. Also selbst wenn wir denken, dass wir jetzt gerade hier 80, 90, 100 Gramm Kohlenhydrate zugeführt haben, heißt das halt noch lange nicht, dass wir diese Menge an Kohlenhydraten auch oxidiert haben.
Und herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Hi Björn.
Moin Sandra, ich grüße dich.
Na, sag mal, was hältst du davon, wenn wir zwei uns heute mal ein bisschen über Kohlenhydrate unterhalten? Hatte ich mir so spontan gerade überlegt.
Kam ganz spontan gerade, ja. Völlig unvorbereitet. Und hast du natürlich auch gleichzeitig das, jetzt gehe ich raus aus der Ironie, aber dir das quasi so mit lebenswichtigste Thema als auch sportlich lebenswichtigste Thema ausgesucht, welches man so haben kann. Also, auf geht's.
Super. Auch eines, was mir ja irgendwie ständig im Training begegnet. Ich bin ja immer ein großer Fan davon, nochmal ganz kurz in die Grundlagen zu gehen. Mein Ernährungslehre-Leistungskurs, ja. Ja, meine so. Lieben, den gab es wirklich. So. Der ist schon ein paar Jahre her.
Drei, vier
ungefähr. Mhm. Deswegen wäre ich dir, und ich habe immer für Klausuren gelernt und danach direkt wieder alles vergessen, deswegen wäre ich total happy, wenn wir da nochmal kurz mein Gedächtnis auffrischen könnten und wahrscheinlich auch das des oder der ein oder anderen. Also, Kohlenhydrate. Was ist das eigentlich und wie unterscheidet man sie? Ich habe noch sowas mit Monosaccharin.
Immer mit so Mono und die und dann wird es schnell auch Polio. Poli und so. Polio ist was anderes.
Polio, Kohlenhydrate.
Gott hab sie selig. Ja, genau. Ja. Also wir fangen mal ganz kurz vorne an. Wir müssen uns immer Folgendes überlegen. Wir haben die Gruppe der Makronährstoffe. Es gibt Makro- und Mikronährstoffe und zu den Makronährstoffen zählen wir die Kohlenhydrate.
Lass mich raten. Fette.
Und das dritte?
Proteine.
Und das vierte? Halbe Zugehörige? Kommt man nicht drauf. Also du hast die ersten drei richtig gemacht.
Puh, okay.
Ja, und ich erwähne aber immer gerne noch, dass man über, also
Wasser ist kein
Genau, Wasser ist nicht, weil hat auch leider keine Energie, da wird es also schwierig.
Ja, guter Punkt, guter Punkt.
Aber flüssig ist es und dann hat es Energie.
Ich stehe gerade voll auf
dem Schlauch. Was ist in meinem Glas? Alkohol, richtig.
Ach so, ja, okay. Hm. Das gehört zu den Grundnahrungs-
und genau, da, leider nicht mehr, muss man dazu sagen. Aber also jetzt Spaß beiseite, die drei ernsthaften Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Man zählt die Alkohole im Entferntesten dazu. Macht natürlich im gesamtgesellschaftlichen Kontext keinen Sinn, ist klar, weil das würde sich jetzt niemals jemand von Alkohol ernähren. Aber man muss halt schon sagen, es hat halt auch Energie.
Hoffen wir.
Hoffen wir, genau, ja. Genau, und die Kohlenhydrate, die, ja, wenn man die drei Makronährstoffe so ein Stückchen gegenüberstellt, also Kohlenhydrate, Proteine, Fette, dann können wir sagen, dass zwei davon rein sportlich für die Energiebereitstellung da sind, nämlich die Kohlenhydrate und die Fette. Wir können uns immer merken, wenn wir Proteine zur Energiebereitstellung brauchen, dann haben wir bei den anderen beiden meist irgendwas verkehrt gemacht.
Ja.
Also entweder sind wir nicht gut genug trainiert oder wir haben die Kohlenhydrate nicht adäquat zugeführt oder. Weil Proteine als solche halt wahrlich nicht für Energiebereitstellung gedacht sind, sondern vielmehr ja, für natürlich alle Punkte, die im Körper irgendwie wichtig sind. Ne? Also die sind für den Muskelaufbau wichtig, fürs Immunsystem wichtig, für den Hormonhaushalt wichtig, quasi für alles. So, also es ist ja ein sehr, sehr wertiger Nährstoff, wenn man so will. Kohlenhydrate hingegen, so ein kleines bisschen einfacher aufgestellt, die haben dann schon auch Energiebereitstellung als Hauptaugenmerk, kann man eigentlich sagen. Und im Sport ist es natürlich so, das ist seit 100 Jahren klar, sage ich jetzt einfach so rausgehauen, dass wir davon durchaus abhängig sind, weil wenn wir Kohlenhydrate entweder nicht in Speicherform vorhanden haben oder zuführen, dann ja, wird es zwangsläufig so sein, dass wir eine gewisse Leistung, die wir erbringen wollen, über eine bestimmte Zeit entweder irgendwann oder wahrscheinlich erst reduzieren müssen. Also wir müssen langsamer laufen oder weniger intensiv Radfahren oder. Und halt irgendwann die Leistung auch abbrechen müssen, weil ja der Treibstoff einfach uns dann letztendlich ausgegangen ist.
Bevor wir dazu kommen, wie der Körper das abruft, wie wir die verwenden und so weiter, nochmal ganz kurz, es gibt ja einfache und komplexe Kohlenhydrate. Einfach ist Zucker, komplex ist Vollkorn.
Ja, genau.
Also nicht Vollkorn selbst, ja. sondern also die, die längere Ketten haben und langsamer aufgespalten werden, richtig?
Kannst du erstmal genauso sagen. Und jetzt ganz vereinfacht, es gibt eigentlich drei verschiedene Gruppen. Es gibt Mono, Di und Poli. Also Mono ist immer einfach, Zucker.
Saccharide.
Genau. Und dann haben wir die Zweifachzucker und die Vielfach- oder Mehrfachzucker, je nachdem, wie sie genannt werden. Dann muss man immer noch sagen, haben die in den einzelnen Gruppierungen auch immer noch unterschiedliche leichte Verkettungen quasi. Deswegen ist jetzt nicht jeder Einfachzucker exakt gleich. Und schon mal so als kleiner Wink, wenn wir irgendwann so Richtung den Ausdauersport gehen und auch Kohlenhydrate und Energiebereitstellung und Zufuhr, die benutzen teilweise auch unterschiedliche Wege, wie die sich im Körper verhalten. Ja, also wir diskutieren heute, wenn wir uns jetzt irgendwelche Gels anschauen zum Beispiel, die wir zuführen können während der Belastung, dann sprechen wir ja über unterschiedliche Kohlenhydrate, die wir da verwenden in einem bestimmten Verhältnis. Und dass wir da unterschiedliche verwenden, liegt einfach daran, dass wir vor 15 Jahren ungefähr, würde ich sagen, in der Wissenschaft festgestellt haben, dass auch zwei Einfachzucker, wie in dem Falle Glucose und Fructose, unterschiedliche Transportwege verwenden können, wie die von dem Gel am Ende hin zur Muskulatur kommen. Mhm. Also will sagen, es gibt zwar Übergruppierungen mit Mono und Di und Poli, aber es gibt dann immer noch in den Eigenschaften jedes einzelnen Zuckers, hätte ich jetzt bald gesagt, jedes einzelnen Kohlenhydrats, irgendwie Unterscheidungen, die es zu berücksichtigen gilt.
Mhm, okay. So, wo und wie speichern wir im Körper Kohlenhydrate?
Gibt eigentlich zwei Varianten, wenn wir von ernsthaften Speichern sprechen. Das ist die Leber und die Muskulatur. Wir haben natürlich auch immer ein bisschen Glucose vorhanden im Blut. Also da schwirrt es drin rum und das ist natürlich auch dafür da, es zu transportieren und ja gleichzeitig so die wichtigste lebenserhaltende Form, die wir haben. Aber rein sportlich können wir uns merken, es gibt Leberglykogen, also Glykogen ist immer die Speicherform von Kohlenhydraten und Muskelglykogen. Ersteres ist durchaus fürs Überleben, sage ich mal, ein Stückchen wichtiger. Aber
das
von
ist
der
Muskelglykogen?
Nee, das Leberglykogen, so, Entschuldigung. Ah, also fürs Überleben schon ein bisschen wichtiger. Mhm. Muskelglykogen eher für die Belastung dann wichtiger.
Mhm.
Und aber auch in der Speichergröße sehr deutlich unterschiedlich. Also beim Leberglykogen ja, sind es vielleicht so um die 60 bis 120 Gramm, ganz grob, von denen wir so sprechen. Also 120 Gramm umgebaute Kohlenhydrate, die in der Leber eingelagert werden und die wir dann uns zunutze machen können. Mhm. Die im Übrigen die Hauptfunktion haben, dass sie den Blutzuckerspiegel quasi ausgleichen oder nivellieren oder in der Waage halten. Und wenn wir jetzt beim Muskelglykogen sind, dann müssen wir sagen, haben wir zwei ganz elementare Abhängigkeiten. Nämlich erstens, wie viel Muskelmasse bringen wir mit, in denen wir diese Kohlenhydrate einlagern können in Form von Muskelglykogen. Und auch, wie leistungsfähig sind wir. Weil je leistungsfähiger wir sind, desto für gewöhnlich mehr Glykogen können wir speichern.
Das kann man ja sicher auch trainieren. Wovon hängt es denn eigentlich ab, wie schnell sich diese Glykogenspeicher leeren oder vielleicht auch füllen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, vor allen Dingen, weil wir kommen natürlich immer irgendwie, wenn wir das so sportlich betrachten, ist das das eine. Und wir können das Sportliche eigentlich nie betrachten, ohne auch irgendwie, ich sage jetzt mal, das Leben, ja, wenn wir mal ganz allgemein das Leben zu betrachten. Das gibt richtig Ärger aus der Regie hier. Das wollte ich nochmal sagen.
Das war mein Telefon.
Das ist völlig okay. Ich mache einfach weiter. Wir tun so, als wenn nichts gewesen wäre. Und die in der Regie leuchten schon die Dollarnoten vor den Augen.
Weil das wir machen hier, jetzt Moment, eine Strichliste machen,
das,
Björn.
Hier ist das Phrasenschwein. Hier ist das Phrasenschwein. Und da wird es reingeschmissen.
Ich würde vorschlagen, wir machen mal so eine heimliche Strichliste. Wem ist passiert, dass irgendwelche...
Bin ich sehr entspannt, gewinne ich. Locker. Also wirklich, weil mein Handy ist immer lautlos. Das hat nie einen Ton an. Das ganz sicher. Außer in irgendwelchen Notfallsituationen.
Okay.
So, pass auf. Und Leben und Sport in dem Falle. Also Leberglykogen, Muskelglykogen. Wir müssen uns Folgendes überlegen, dass Muskelglykogen ist quasi nur an Ort und Stelle zu verwenden. Ja, also deswegen ist das auch für die sportliche Belastung so viel bedeutender. Wir können damit auch nur, ja, mehr oder weniger über viele Umwege, eigentlich aber gar nicht, zum Beispiel unseren Blutzuckerspiegel irgendwie stabilisieren. Dafür brauchen wir viel mehr das Leberglykogen. Und jetzt müssen wir uns Folgendes vorstellen. Wir haben ja nicht nur sportliche Belastung, sondern zum Beispiel auch mal die Form von Schlaf. Und wir schlafen 8 Stunden lang. Wir haben vielleicht vorher noch was gegessen. Klar, das verarbeiten wir dann auch. Das wird auch in irgendeiner Form gespeichert. Auch klar. Und das erste an Speicherform, was wir verwenden, wenn wir so in den Status kommen, dass wir an unsere eigenen Kohlenhydratspeicher gehen wollen, ist dann zum Beispiel im Schlaf eher das Leberglykogen. Und das ist auch so das erste, was leer gemacht wird, weil wir haben da gerade keine Belastungsform, wir bewegen uns also nicht. Warum sollte der Muskel an sein Muskelglykogen gehen, wenn er, ja, es in dem Falle gar nicht benötigt. So, und das ist auch so ein kleiner, ja, man sieht es schon hier, mein Zeigefinger, den ich hier hebe so ein bisschen. So ein kleiner Zeigefingerheber, wie würde man das sagen? Egal.
Lass mir so.
Will sagen, ist nicht ganz unbedeutsam, wenn wir zum Beispiel morgens darüber nachdenken zu trainieren und wir in irgendeiner Form schon mal von kohlenhydratperiodisiertem Training gelesen haben, in schlechter Form auch gesprochen von nüchtern Training, dann müssen wir immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es gut sein kann, dass unser Leberglykogen da jetzt vielleicht gerade irgendwie entleerter ist. Also keinesfalls leers, aber entleerter. Und unser Muskelglykogen vielleicht gar nicht gebraucht wurde bis dato und gegebenenfalls voll ist. Und das kann zu einer sehr unangenehmen Situation führen, dass wir eigentlich trainieren wollen auf entleerteren Glykogenspeichern, aber die falschen Speicher entleert haben und dementsprechend halt auch nicht so richtig wirklich gute Effekte erzielen. Ja, wir haben schon die Situation, dass halt Leberglykogen als zuständiger für unter anderem den Blutzuckerspiegel und man muss sich das immer so vorstellen, der Körper hat das oberste Bestreben, dass der Blutzuckerspiegel immer möglichst ausbalanciert bleibt. Ne, machen wir uns kurz das Bild, wenn wir jetzt was essen, dann haben wir die Situation, dass der Blutzuckerspiegel automatisch ansteigt und dann beginnt ja schon die Kaskade, dass Hormone ausgeschüttet werden, in dem Falle zum Beispiel Insulin, die dafür sorgen, dass wir diesen Blutzuckeranstieg jetzt direkt quasi abpuffern, das Blutzucker irgendwie auch aufnehmen und speichern und ablegen oder direkt nutzen, also zum Beispiel bei körperlicher Belastung, damit ja dann diese Nivellierung wieder stattfindet und wir hier nur so einen kleinen Peak gehabt haben, um dann wieder auf, ich sag mal, normal Null beim Blutzucker zu kommen. So, und das ist im Körper halt super, super wichtig und dafür braucht er Leberglykogen. Und da gilt es dann schon auch ein Stück weit aufzupassen, dass wenn wir trainieren wollen, was absolut Sinn macht, also ich will das auf keinen Fall kleinreden, ich mache das auch selber, sehr häufig schreibe ich das auf oder häufiger schreibe ich das auf.
Also diese nüchtern
genau,
Trainings.
Genau, und wir sagen dann, also gerne immer nicht nüchtern, weil nüchtern ist immer halt so die Botschaft, es darf nichts gegessen werden vorher. Wir kennen das so, ne, wenn ich zum Hausarzt gehe, sage ich, ich soll nüchtern kommen, dann darf ich auch noch wenig Wasser trinken vorher und so weiter, weil das irgendwie wieder einen Einfluss haben kann auf das, auf die Blutabnahme, die danach stattfindet. Da bin ich immer nicht so ein Fan von, sondern wenn ich das dann mache, dann eben nicht nüchtern, sondern halt erstmal sowieso flüssigkeitstechnisch gut versorgt. Und dann auch meistens gerne mit einem kleinen Snack irgendwie davor, dass man dem Körper zumindest signalisiert, dass irgendwie Kohlenhydrate jetzt gerade nachkommen. Und gerne halt auch Kohlenhydrat periodisiert mit einer Vorbelastung. Also dass wir halt, im Triathlon kann man das wunderbar machen, dass man halt vielleicht erst eine Radeinheit hat, um dann in eine Laufeinheit zu gehen. Und die Radeinheit schon dafür sorgt, dass ich ein bisschen Muskelglykogen letztendlich abgebaut habe, der Speicher vielleicht nicht mehr pickepacke gefüllt ist und ich dann irgendwann die Laufeinheit machen kann auf reduzierteren Glykogenspeicher.
Okay, aber dieser Snack, den du dann empfehlen würdest, das wäre dann eher sowas wie ein Joghurt, also irgendwas, das so ein mini bisschen Kohlenhydrate hat oder?
Also gerade wenn man das jetzt morgens macht, finde ich immer, ne, jetzt machen wir kurz das Radfahrbeispiel, wir setzen uns morgens auf die Rolle und wir machen das jetzt irgendwie notgedrungen, klar, vor der Arbeit vielleicht. Also um 6.30 Uhr, ich skizziere es jetzt, und dann, also ich weiß nicht, wer da schon um 6 Uhr oder um 5.30 Uhr irgendwie die große Mahlzeit zuführen kann. Ich bin immer ein Fan davon, dann jetzt auch nicht deswegen extra vorher aufzustehen, um sich da jetzt irgendwie ein vollumfängliches Frühstück zu machen. Sondern es tut es dann völlig, so wie du es gesagt hast, ein bisschen Joghurt, vielleicht ein kleines bisschen Müsli rein, ein paar leicht verdaulichere Nüsse, also sage ich immer deswegen, weil das so zum Beispiel Walnüsse ist so eher das Einzige, was ich selber, wo ich immer ein bisschen Schwierigkeiten habe, so beim Verdauen im Magen merke ich, und deswegen einfach einen kleinen Snack und dann hat der Körper schon die Botschaft bekommen, ich meine Kohlenhydrataufnahme, und dann, das erklärt vielleicht, warum das so ist. Die beginnt nicht erst, wenn das Kohlenhydrat irgendwann den Weg gefunden hat durch die Darmmembran rein ins Blut, sondern fängt schon im Mund an. Also wir haben eine gewisse Sensorik im Mund, die uns schon erklärt, ob da jetzt gerade Kohlenhydrate nachkommen, ja oder nein. Und der Körper weiß dann Bescheid und kann die Kaskade ans Laufen bringen, dass er sagen kann, okay, alles klar, ich weiß, da kommen Kohlenhydrate jetzt nach und die werden irgendwann auch da ankommen, wo sie hin sollen. Deswegen kann ich von den Körpereigenen schon mal wieder welche freisetzen. Ja, und das ist so ein gängiges Muster. Alleine da beginnt also der Snack schon. Ich sage das immer wieder so plakativ, aber deswegen wirkt die Cola und das Snickers an der Tankstelle auch nicht erst nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde, sondern eigentlich schon, wenn man die Cola im Mund hat. Ja, also das ist schon so, ach ja, das habe ich jetzt gebraucht und jetzt gleich geht es mir auch besser. Und wenn wir dann wieder losfahren, dann fühlt sich das alles schon ein bisschen anders an.
Mit dem
das
Rennrad an der Tanke meinst du natürlich.
Klar, ja, klar. Logisch.
Genau. Sag mal, aber eins würde ich gerne ein bisschen besser verstehen, diese sogenannten, ich kenne das als Low-Carb-Runs zum Beispiel, ne? Was ist denn eigentlich das gewünschte Ziel? Was will man damit genau im Körper trainieren?
Ja, da sind wir direkt bei der Energiebereitstellung. Also wir haben jetzt das Kohlenhydrat beziehungsweise den Kohlenhydratstoffwechsel. Müssen wir uns vorstellen, gibt eigentlich zwei gängige Energiestoffwechselwege, wie wir aus der Banane oder der Cola an der Tankstelle oder was auch immer am Ende die Energie machen können und wollen, die da so bei rauskommen muss für die Muskelkontraktion. Also fangen wir ganz oben an, ne? Wir haben die Banane, wir stecken die in den Mund und zerkleinern die. Und am Ende soll die ja ankommen in Form von ATP an der Muskulatur, um eine Kontraktion auslösen zu können, beziehungsweise die wieder lösen zu können. Ja? Und das ATP am Ende des Tages, das wird verbraucht und das muss kontinuierlich wiederhergestellt werden. Ja, ist also ganz, ganz lebenswichtig, dass diese Resynthese von ATP immer stattfindet. Und wir haben letztendlich zwei übergeordnete Wege, die wir im Ausdauersport nutzen können, um diese ATP-Resynthese zu betreiben. Weg Nummer eins ist die sogenannte Glykolyse, also quasi unser anaerober Stoffwechsel. Und Weg Nummer zwei ist der aerobe Stoffwechsel, der funktioniert entweder über das Substrat Kohlenhydrat oder über das Substrat Fette. Die beiden benutzen unterschiedliche Wege, aber irgendwann einen die sich. Also aus beiden Stoffen entsteht an irgendeiner Stelle Acetyl-CoA, das wiederum wird dann weitergegeben, also das entsteht quasi im Zitratzyklus, wird weitergegeben in die Atmungskette und wird dann in den Mitochondrien verarbeitet zur ATP. So, und jetzt.
Und was macht dann ATP?
ATP sorgt dafür, dass, und der Muskel, das kennen wir alle irgendwie noch aus Sport 7. Klasse oder Bio 5. Klasse, der kann nur eins, der kann sich nur zusammenziehen. Und da ist ATP, ist ja quasi eine chemische Energie, wenn man so will, daran beteiligt.
Mhm. Und nochmal ganz kurz, Substrat heißt von außen zugeführt?
Oder von den eigenen Speichern genommen.
Okay.
Genau, ne? Und kommen wir gleich noch zu, vielleicht können wir nochmal über den Unterschied reden zwischen Kohlenhydratspeichern und Fettspeichern zum Beispiel, ja, genau. Ne? Weil wir da jetzt gerade schon bei der Bereitstellung sind und was das eigentlich so bedeutet. Aber jetzt haben wir ne, die beiden Wege, also anaerob Glykolyse und aerober Stoffwechsel, also Kohlenhydrate oder Fette in irgendeiner verarbeiteten Form. Und dann müssen wir uns mal Folgendes überlegen. Wenn wir jetzt so im Ausdauersport unterwegs sind, dann können wir erstmal schon mal sagen, dass der aerobe Stoffwechsel auf jeden Fall der wichtigere ist. Also wir haben schon über VO2 Max zum Beispiel gesprochen. Das ist ja der Parameter für die Größe des aeroben Stoffwechsels. Da habe ich wahrscheinlich zuhauf gesagt, dass der nie größer sein kann und oder nie groß genug sein kann. Und dieser aerobe Stoffwechsel, der bedient sich an Kohlenhydraten oder Fetten und baut die um, ist ein bisschen langsam. Also der ist jetzt nicht unbedingt gedacht, und jetzt fühle sich bitte keiner auf den Schlips getreten, für die schnellen Belastungen oder sowas. Aber Ausdauersport ist auch nur selten schnell. Mhm. Also jetzt nochmal, nicht falsch verstehen, aber 100-Meter-Lauf und Marathonlauf sind halt schon zwei durchaus sehr unterschiedliche Disziplinen und Geschwindigkeiten und Co. Für den einen brauchen wir vorrangig den aeroben Stoffwechsel, nämlich fürs Marathonlaufen, für den anderen mehr den anaeroben. So, und wenn wir jetzt, und jetzt komme ich nach 18 Minuten zu deiner Frage.
Wenn wir jetzt die wir auch jemals trainieren können.
Wenn wir, genau, wenn wir jetzt irgendwie kohlenhydratperiodisiert trainieren, dann wollen wir zu allermeist versuchen, dass diese Glykolyse die Kohlenhydrate braucht, auf jeden Fall, ganz essentiell. Die sucht sich das nicht aus, sondern die nimmt die Kohlenhydrate, dass die bestenfalls dadurch reduziert wird, dass halt eben weniger Kohlenhydrate vorhanden sind. Also dass wir morgens aufs Rad steigen und vielleicht am Abend vorher schon irgendwie eine intensivere Einheit gemacht haben, die Muskelglykogenspeicher nicht sonderlich gefüllt sind und wir dem Körper eigentlich die Mehraufgabe mitgeben und ihm sagen, nimm mal das, was du jetzt hier kriegen kannst, es ist ein bisschen weniger als normalerweise. Und weil halt weniger Kohlenhydrate irgendwie so ganz schnell verfügbar sind, dein Frühstück hatte nicht viele Kohlenhydrate, am Abend vorher die Speicher nicht mehr gefüllt und so weiter, bist du jetzt mal gerade gezwungen, auf das andere Substrat zu setzen, nämlich auf die Fette. So, und das ist eigentlich der Vorgang, den wir in Gang bringen wollen. Wir wollen also auch irgendwie dafür sorgen, dass erstens wir vielleicht akut mehr absolute Fette verstoffwechseln als eigentlich. Muss man sich immer so vorstellen, der Körper ist sehr stumpf bei der Frage nach Kohlenhydrat oder Fett. Der nimmt immer das, erstmal was einfacher ist.
Ja.
Genau, und das ist halt viel leichter umzubauen. Mhm. Deswegen macht das sich da bequem. Also akut mehr Fette zu verbrauchen oder verstoffwechseln. Und zweitens natürlich auch für eine physiologische Anpassung zu sorgen, dass halt, wenn wir so wollen, unterm Strich der Fettstoffwechsel besser wird. Und okay, über welchen physiologischen Weg er das tut, ne, entweder Glykolyse reduzieren oder auch aeroben Stoffwechsel ausbauen. Meistens aber eher Ersteres, wenn wir mit Kohlenhydraten periodisieren im Training.
Mhm. Ich habe mal gehört oder mir wurde mal gesagt, dass Frauen eher vorsichtig sein sollten mit so nüchternen Trainings oder Low-Carb-Geschichten. Mhm. Woran liegt das? Also A, ist das richtig und B, warum?
Das ist auf jeden Fall richtig und ich würde noch erweitern, dass jeder damit vorsichtig sein muss. Und das liegt einfach schlicht daran, dass wir die Situation haben, wenn wir jetzt natürlich schon mal planmäßig das Frühstück auslassen, ja, um dann 2 Stunden Radfahren zu gehen. Dann haben wir die Situation, dass wir klar sagen können, dass wir in den Tag starten auf jeden Fall mit einem fetten Energiedefizit. Ja, also wir haben morgens wenig bis nichts zugeführt. Wir haben dann, sagen wir jetzt einfach mal, weiß ich nicht, 400 Kalorien in der Stunde verbraucht beim Radfahren. Das sind also schon fast 1000 Kalorien, die wir dann für die 2 Stunden verbraucht haben. Und um die wieder aufzuholen und den ganzen Energiehaushalt, vor allen Dingen auch die Energieverfügbarkeit wieder in Balance zu bekommen, da müssen wir uns schon durchaus für anstrengen. Und da ist halt so eine ausgefallene Mahlzeit auch nichts, was man mal ebenso wieder aufholt. Und das ist definitiv ein Risiko, welches ich unbedingt berücksichtigen würde und wo vor allen Dingen auch so ein bisschen die Dosis das Gift macht. Also wenn
also
das
sind
jetzt
2 Stunden vielleicht einfach zu lang?
Genau. Also wenn wir einen kleinen Snack nehmen und der hat dann in der Summe, ne, der Quark mit ein bisschen Müsli hat dann 300 Kalorien und wir fahren dann eine Dreiviertelstunde, jetzt ne, do the math, stellen wir schon fest, das geht sich aus, das ist fein, das Energiedefizit ist nicht groß. Wenn wir das aber übertreiben und vielleicht auch danach denken, dass als Post-Exercise-Meal irgendwie ein Salat das Richtige ist oder sowas in der Art, Ja, dann können wir halt schnell Probleme haben mit der Energieverfügbarkeit.
Expertentipp, wo nicht so viele Kohlenhydrate drin sind.
Sehr gut, danke, dass du es eingeworfen hast. Außer du isst den halt mit Mais und keine Ahnung was. Ne? Also dann geht das, genau. Wer kennt ihn nicht? Den Salat mit Mais und Ketchup. also kulinarisch auch. Ne? Wir könnten,
hattest du eine harte Kindheit?
Wir könnten einen Kochkurs-Podcast machen, wenn das hier so weitergeht. Nee, genau. Und dann haben wir halt einfach die Situation, unsere Energieverfügbarkeit, so nennt man das, die sinkt. Und Energieverfügbarkeit steht immer in direkter Verbindung mit unserem Hormonhaushalt. Ja. Ne? Das ist also der Klassiker für, wenn wir irgendwann ein energetisches Defizit haben, wenn das mal für einen halben Tag da ist, ist das nicht das Thema. Also jetzt bitte nicht alle panisch zum Kühlschrank rennen oder so. Aber wenn sich das halt über die Zeit akkumuliert und wenn das auch nicht nur ein Tag vielleicht der Fall ist, sondern auch zwei oder drei oder auch länger, dann wird es irgendwann so sein, dass der Hormonhaushalt darauf reagiert. Und das fängt an bei gewissen Hormonen, die irgendwie in direkter Verbindung stehen zum Essen, zur Verdauung, zum Hungergefühl und so weiter. Aber halt auch weitergehend bis hin zu Hormonen, die halt für zum Beispiel den anabolen Stoffwechsel halt ganz entscheidend wichtig sind. Ne? Und das kann dann in irgendeiner Form suppressiert sein, dadurch, dass wir eben nicht genug Energie zur Verfügung haben, um diese Hormone oder diese Hormonkaskaden ablaufen zu lassen oder den Hormonhaushalt entsprechend gut zu versorgen. Und also ich weiß jetzt nicht, warum Frauen da quasi mehr drauf achten sollten, aber wenn ich es vermuten müsste, dann garantiert, weil wir bei Frauen deutlich sensibler sind, wenn es so um die klassischen, ja, phänotypischen Erscheinungen geht, sage ich mal, wenn Energieverfügbarkeit nicht ganz da ist, also beispielsweise ausbleibender Zyklus als ganz klares Signal dafür, dass irgendwas mit dem Hormonaushalt nicht ganz richtig ist, gerade wenn das häufiger der Fall ist. Und so die erste Frage, die wir dann immer stellen würden, ist nach Energieverfügbarkeit und ob Energieversorgung im Alltag, vor allen Dingen jetzt halt auch chronisch gut funktioniert.
Okay.
Werbung.
Wir unterbrechen ganz kurz für den Werbepartner unserer heutigen Folge. Denn die aktuelle Folge Junk Miles wird dir präsentiert von AI Diagnostics. Und AI Diagnostics ist ein auf künstlicher Intelligenz basierender Leistungstest für das Radfahren, den du ganz einfach zu Hause durchführen kannst. Der Leistungstest ist dabei zwar körperlich anstrengend, aber dann doch irgendwie auch simpel. Denn egal, ob du ihn Indoor oder Outdoor, auf Zwift oder auf der Straße fährst, du absolvierst das Testprotokoll, lädst deine Trainingsdatei hoch und erhältst sofort Auskunft über deine Leistungsfähigkeit, deine physiologischen Stärken und Potenziale, deinen Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel und vieles mehr. Mit dem Code JUNKMILES30 erhältst du exklusiv 30% Rabatt auf eine einzelne Leistungsanalyse oder das Saisonpaket bestehend aus drei Analysen. Gehe dazu einfach auf ai-diagnostics.net, den Link findest du auch unten in den Shownotes, registriere dich auf der Plattform und sichere dir deinen Rabatt.
Ende der Werbung.
Letzte Frage trotzdem nochmal zu diesem morgendlichen Low-Carb-Training, aber ein kleines Defizit, also du hast ja gerade ein gutes Beispiel genannt, ne? Mit irgendwie ein bisschen Quark mit ein paar Haferflocken und dann macht man von mir aus eine Dreiviertelstunde, es geht sich irgendwie aus, aber ein kleines Defizit wollen wir doch eigentlich herstellen oder nicht, um das zu trainieren?
Wir brauchen kein Energiedefizit, wir wollen nur, wenn man so will, ein Kohlenhydratdefizit. Also wir könnten morgens Rührei mit Speck essen und hätten garantiert kein Energiedefizit, würden aber trainingstechnisch den gleichen Effekt erzielen.
Okay.
Also das Einzige, was wir brauchen, ist selektiv auf die Makronährstoffe oder beziehungsweise den Makronährstoff der Kohlenhydrate zu gucken. Und deswegen bin ich auch immer ein Fan davon, also den Snack gerne Protein und wegen mir auch ein bisschen fettreich zu machen als Beispiel. Also immer so, dass es verdaulich bleibt, bitte. Und halt einfach wenig Kohlenhydrate zuzuführen. Und dann kann man das Ganze auch durchaus, hätte ich jetzt bald gesagt, exzessiv betreiben. Also es wäre jetzt okay zu sagen, ich versuche bewusst meinen Fettstoffwechsel zu trainieren und gehe 2 Stunden Radfahren, sagen wir es mal so. Vielleicht auch 4 Stunden Radfahren und fange erst nach 1,5-2 Stunden an, von außen Kohlenhydrate zuzuführen. Also das irgendwie wirklich zu provozieren, dass ich jetzt hier richtig auf Fettstoffwechsel setzen soll. Und kann aber vorher, also jetzt wirklich, Eier und, also es muss dann irgendwie ein ausgewogenes Verhältnis sein, es müssen Proteine sein, aber je mehr Energie da reinkommen soll, desto mehr muss die über die Fette kommen, weil wir haben so ein bisschen Aufnahmelimit, sage ich mal, bei der Proteinzufuhr. Aber wenn ich jetzt hingehe und ich mache mir ein Rührei und ich esse mir noch was Fettiges dabei, wie einen 40-prozentigen Speisequark mit Walnüssen als Beispiel, dann kann das richtig gut werden und dann müssen wir uns auch um die Energie überhaupt keine Gedanken machen.
Okay. Wie lange halten denn eigentlich die Kohlenhydrate, die wir in unseren Muskeln haben, also das Muskelglykogen? Wie schnell mache ich die Speicher leer und wie füllen die sich wieder auf?
Ja, können wir mal ganz einfach übersetzen. Mhm. Also Muskelglykogen als die Speicherform für Belastung. Wenn wir uns überlegen, dass wir so eine Speichergröße haben, ne, habe ich eben gesagt, je nach Muskelmasse und Leistungsfähigkeit, aber machen wir mal so, bleiben wir mal ein bisschen im Durchschnitt, aber irgendwo im Bereich von 400 bis 500 Gramm Glykogen, da müssen wir uns erstmal überlegen, dass leider nicht möglich ist, die komplett auszuschöpfen.
Ja? Also sie sind verteilt in unseren ganzen Muskeln, im ganzen Körper und die werden aber lokal genutzt, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau richtig. Und dann ist aber natürlich auch der Zustand der Trainierbarkeit vorrangig in der Muskulatur, die wir auch wirklich trainieren. Mhm. Also selten so, dass jetzt der Radfahrer seine größten Muskelglykogenspeicher im Oberarm findet oder sowas, sondern halt schon eher in den Schenkeln. Ja. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir da so 400 bis 500 Gramm haben, dann müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wir können das nicht auf null bewegen. Also alleine auch schon deswegen nicht, weil unser wichtigstes Organ, nämlich unsere Birne, unser Gehirn, uns rechtzeitig vermitteln wird, dass es überhaupt keinen Sinn macht, diesen Nullstatus einzugehen und das viel zu gefährlich ist fürs Überleben. Und
wie macht das die Birne?
Indem es zum Beispiel dir erklärt, dass du ab jetzt entweder wird dir vielleicht noch am Anfang schwindelig, wenn das irgendwann nicht mehr reicht, wirst du ohnmächtig und wenn du auch im ohnmächtigen Zustand deine Glykogenspeicher messen würdest, dann, also wir kennen die Bilder aus dem Marathon, ne? Der Mann mit dem Hammer kommt, wir können nicht mehr laufen, irgendwann können wir vielleicht auch nicht mehr gehen, wir versuchen noch zu krabbeln oder es geht wirklich gar nichts mehr. Und ich weiß, das sieht immer schlimm aus, also jetzt mal vorausgesetzt, dass das wirklich wegen eines Kohlenhydratmangels entsteht und nicht aus medizinischen Notfallsituationen, aber dann muss man immer noch sagen, und das jetzt bitte nicht despektierlich gemeint, aber das passiert immer noch in einer sehr gesättigten, also zumindest mal aufs Leben bezogen, in einer sehr gesättigten Situation. Also würden wir unsere Glykogenspeicher da messen, sind da garantiert noch 15-20% der Glykogenspeicher vorhanden. Ist halt lediglich so, dass unser Gehirn uns vermittelt hat, das macht jetzt hier keinen Sinn mehr, lass mal aufhören. Okay. Lass mal zumindest mit dem Quatsch aufhören mit diesem Laufen oder mit diesem Radfahren. Ja, den Rest brauchen wir fürs Leben. So, wenn wir uns jetzt überlegen, 400, 500 Gramm, ein Gramm Kohlenhydrate hat ungefähr 4,1 Kalorien oder nicht ungefähr, sondern ziemlich genau. Das ist also 500 mal 4, das sind 2000 Kalorien. Und jetzt kann sich jeder überlegen, wie schnell er 2000 Kalorien verbraucht. Jetzt ist klar, wir verbrauchen natürlich nicht nur Kohlenhydrate, sondern je nach Intensität auch Fette. Aber wenn wir jetzt mal eine halbwegs intensive Belastung nehmen und wir uns überlegen, dass wir da, ich sage jetzt mal beispielsweise irgendwie eher nicht wie eben 400 Kalorien, sondern vielleicht mal 700 oder 800 Kalorien verbrauchen. Das ist übrigens analog zu ungefähr 200 Watt fahren auf dem Rad. Mhm. Dann, je nach Leistungsstand, kann es gerne schon mal sein, dass wir da irgendwas um die 80, 100, 120 Gramm Kohlenhydrate verbrauchen. So, und halt auch gerne mal irgendwie ein Drittel, vielleicht auch die Hälfte, wie gesagt, ist sehr stark abhängig von der Leistungsfähigkeit, an Kohlenhydraten verbrauchen. Und dann stellen wir schnell fest, dass unsere Glykogenspeicher halt maximal vielleicht für irgendwie 2, 3, 4 Stunden Belastung überhaupt ausreichen. Ne? Wenn wir es richtig on point haben wollen, dann gehen wir zum Beispiel ins Laufen und überlegen uns, dass sowas wie ein 10-Kilometer-Lauf, ein 15-Kilometer-Lauf Belastungen sind, bei denen sind wir ja quasi Anschlag unterwegs. Mhm. Also idealerweise so, dass nicht schneller geht. Und da können wir ganz gesichert davon ausgehen, dass wir zu nahezu 100% die Energie jetzt gerade aus Kohlenhydraten nehmen. Und wenn wir dann da eine Dreiviertelstunde, Stunde, vielleicht auch länger, je nach genauer Distanz jetzt gerade für brauchen, dann können wir uns sicher sein, dass danach der Kohlenhydratspeicher quasi leer ist. Mhm. Also leer geht nicht, aber so wie fürs Laufen gedacht jetzt gerade leer geht. So.
Ab wann sollten wir dann anfangen? Also grundsätzlich, Wettkampf ist ja nochmal eine Sondersituation. Und ob wir genau also richtig ans Limit gehen, was auch den Verbrauch und die Geschwindigkeit, auch nochmal Stichwort aerob und anaerob, also Marathonlauf oder 5 Kilometer all out gehen. Ab wann sollten wir Kohlenhydrate zuführen? Wie viel und was?
Also, dass wir die überhaupt zuführen, machen wir vor allen Dingen aus dem Grund, dass wir unsere eigenen Glykogenspeicher schonen wollen. Mhm. Also wir müssen uns jetzt überlegen, wir starten jetzt die Belastung, welche auch immer das sein mag. Dann haben wir uns vorher auf jeden Fall adäquat ernährt. Und weil wir wussten, dass das heute kein Fettstoffwechseltraining ist, sondern eine Belastung, bei der es drauf ankommt, haben wir auch Kohlenhydrate zugeführt. So, und dann ist ja erstmal so, wir haben die eigenen Speicher, die sind voll. Und wir haben auch irgendwo noch Kohlenhydrate im Magen- und Darmtrakt, die wir jetzt so sukzessive über die Zeit auch erstmal aufnehmen und verarbeiten werden. Irgendwann kommt ja der Moment, dass man sagen kann, okay, jetzt leeren sich die Kohlenhydratspeicher aber, weil das, was wir gefrühstückt haben, das ist jetzt nicht mehr da. Ne, das haben wir schon verbraucht an die eigenen Speicher, die haben wir zumindest mal angekratzt. Und da das Frühstück nicht mehr da ist, verschiebt sich das Verhältnis halt hin zu den Speichern. So, und das ist der Moment, spätestens da müssen wir, wenn wir das Ganze solide rumbringen wollen hier heute mit der Belastung, auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir dem Körper auch exogene Kohlenhydrate zuführen. Also endogen ist immer körpereigene, exogen, also von ex zugeführt, von außen zugeführt. Und halt versuchen, mit diesen Speichern möglichst lange Haus zu halten, weil das halt einfach der limitierende Faktor bei der Belastung am Ende ist. Wenn diese Speicher sich dem Ende nähern, dann wird die Belastung irgendwann reduziert oder abgebrochen. Mhm. So, und deswegen kommt es jetzt ganz klar darauf an, was wir eigentlich wollen. Also wenn wir jetzt eine 2-Stunden-Ausfahrt haben und wir haben gut gefrühstückt und unsere Speicher sind auch von gestern irgendwie noch halbwegs normal gefüllt, dann können wir oder sollten wir ein paar Kohlenhydrate mitnehmen. Manchmal hat das auch ganz viel so mit Wohlbefinden zu tun, dass wenn wir jetzt so gar nichts essen, dass wir vielleicht auch irgendwann merken, dass wir einen leeren Magen haben und das vielleicht auch ein bisschen Unwohlsein mit sich bringt. Aber wenn wir jetzt da eine lockere Grundlagenausfahrt machen für 2 Stunden, dann ist es auch total okay, wenn wir nach Hause kommen und den Riegel, den wir dabei hatten, nicht gegessen haben, weil wir nicht das Gefühl hatten, dass wir ihn brauchen. Mhm. So. Sobald wir jetzt natürlich irgendwie Richtung Belastung kommen von 3, 4, 5 Stunden, auch im Training, ja, da müssen wir einfach sagen, da kann so eine Leistung in Stunde 3, 4 oder 5 auch schon dolle reduziert sein, wenn wir jetzt halt eben nichts zuführen. Und wenn wir die Leistung aufrechterhalten wollen, dann führen wir zu. Und da darf es aber gerne moderat sein. Also wir müssen da jetzt nicht an der Oberkante der möglichen Kohlenhydratzufuhr stehen, sondern ich sag mal, wenn wir dann erstmal beginnen mit so irgendwas zwischen 40 bis 60, um die 60 Gramm Kohlenhydrate in einer Stunde, dann sind wir schon richtig, richtig gut dabei. Vor allen Dingen auch deswegen, weil wir uns überlegen müssen, wenn wir da eine lockere Grundlagenausfahrt draus machen, dann geht es vor allen Dingen auch erstmal darum, die Kohlenhydrate, die verbraucht werden, zu ersetzen. Und das sind nicht sonderlich viele. Also wir werden da nicht unendlich viele Kohlenhydrate im Grundlagenbereich verbrauchen. Mhm. Gleichzeitig wollen wir dem Körper aber auch immer irgendwie das Signal geben, dass ausreichend Kohlenhydrate da sind, weil es schon den Satz gibt und der gilt, dass halt gerade auch der Fettstoffwechsel nur dann funktioniert, wenn wir auch immer wieder ein paar Kohlenhydrate zuführen oder wenn zumindest Kohlenhydrate zur Verfügung stehen.
Dieses Gel, was ich dann beispielsweise zu mir nehme, geht das dann erstmal Blutzucker und geht dann in den Glykogenspeicher oder wie wird das verstoffwechselt?
Kommt ein kleines bisschen drauf an, mit welcher Intensität und so du unterwegs bist.
Ah, okay.
Aber ich sag mal, wenn du jetzt bei Belastung unterwegs bist, dann ist meistens das Signal eher, dass das auch direkt verstoffwechselt werden kann, weil das halt auch recht einfach zu verstoffwechseln ist. Also um aus dieser Glucose-Fructose-Mischung ist es ja mittlerweile meistens irgendwie am Ende ATP umzubauen. Da braucht es gar nicht erst den Weg in den Speicher, um dann da wieder rauszukommen, sondern das darf dann sehr gerne direkt weiter verstoffwechselt werden. Dann wird da am Ende sowas, also je nachdem, wie gesagt, zum Beispiel Laktat raus. Aus Laktat wird Pyruvat, aus Pyruvat Acetyl-CoA. Dann kommt die Atmungskette irgendwann nach dem Citratzyklus und dann mache ich daraus Energie. Und dann geht das eigentlich so, ja, wie ich es gerade salopp erklärt habe, in sich durch. Also das ist eigentlich ein sehr einfacher Vorgang, der auch auf jeden Fall deutlich effizienter ist, als jetzt zum Beispiel Energie aus den körpereigenen Fetten zu verstoffwechseln. Also wenn wir den Weg gehen und eben diese Kohlenhydrate ausbleiben und wir die jetzt gerade nicht zuführen, dann müssen wir uns auch immer überlegen, dass Fettstoffwechsel eine, wenn man so will, anstrengendere Belastung ist. Also der Körper braucht unter anderem zum Beispiel mehr Sauerstoff, dadurch auch mehr Energie, um aus subkutanem Körperfett, also den körpereigenen Fettspeichern, irgendwie am Ende des Tages die Energie so umzubauen, dass daraus ATP wieder entsteht. Mhm. Und das will er auch nicht unbedingt.
Aber ich wollte gerade sagen, dann sollten wir doch eigentlich das eher, wenn man jetzt nicht das Ziel hat, abzunehmen bei dem Marathon, den man läuft, wahrscheinlich auch der falsche Zeitpunkt, aber dann würde man doch eigentlich vermeiden wollen, Frage, Energie aus dem Fettstoffwechsel zu ziehen? Würde das dann reichen, wenn ich einfach kontinuierlich, keine Ahnung, jede halbe Stunde mir ein ordentliches Gel reinhaue?
Theoretisch hast du recht. Würde es keine sportlichen Belastungen geben, die über 3 Stunden hinausgehen? Also sage ich jetzt mal ganz sinnbildlich, weil wenn du jetzt...
So halt sich Mühe geben beim Marathon.
Genau, ja.
Und, ein bisschen zügig
laufen. So, und was sagen wir jetzt all den Triathlon-Langdistanzlern, wie die das machen sollen unter 3 Stunden? Ja,
ja, das ist wirklich schwierig. Dass,
Also halt einfach mal ein bisschen fester treten, die Beine schneller beim Laufen bewegen und dann wird es schon. Warum ich das sage ist, wir müssen uns überlegen, dass wir mit diesen Glykogenspeichern über so eine Belastungsdauer wie jetzt auf einer Langdistanz von irgendwie 8 bis 14 Stunden, was auch immer, würden wir niemals hinkommen. Das heißt, wir brauchen den Fettstoffwechsel, ganz elementar. Und der...
Weil die Kohlenhydrate einfach dann nicht reichen oder es dem Körper nicht reicht oder der auch wahrscheinlich nicht ohne Ende. Und wenn ich mir jetzt 8 Gels pro Stunde reinzimmer, die kann er ja auch nicht alle umsetzen.
Ganz genau, ne? Also wir sind da bei der Zufuhr limitiert. Und das hat der liebe Gott leider falsch gebaut. Bei der Zufuhr sind wir limitiert.
Beim Verbrauch nicht. Gedacht.
Richtig, genau. Der hat halt einfach nicht damit gerechnet, dass irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, diese 3 Disziplinen hintereinander zu machen für so lange Zeit. Und bei der Zufuhr sind wir so limitiert auf, und jetzt müssen wir vorsichtig unterscheiden, Augen und Ohren gespitzt quasi, nicht unbedingt auf das, was wir essen und futtern und so weiter können. Also selbst wenn wir denken, dass wir jetzt gerade hier 80, 90, 100 Gramm Kohlenhydrate zugeführt haben, heißt das halt noch lange nicht, dass wir diese Menge an Kohlenhydraten auch oxidiert haben. Das heißt, wir haben immer so die Frage nach der Oxidationseffizienz, wenn man so will, wie viele Kohlenhydrate, die ich in Form von Gels in mich reingepackt habe, werden denn jetzt wirklich auch im Körper aufgenommen und hingebracht überhaupt zur Muskulatur? Also da entsteht schon mal die erste Gap. Mhm. Selbst wenn wir jetzt irgendwie, sagen wir mal, die 100 Gramm Zufuhr, also wir essen 100 Gramm Kohlenhydrate und wir vertragen die ohne Magen-Darm-Probleme und wir gehen jetzt
auch
mal
ein
von...
Auch guter und sehr großer Punkt, ne?
Durchaus sehr wichtig. Ja. Das kennt, glaube ich, jeder, der es mal gehabt hat, der weiß, wie wichtig das ist. Mhm. Und selbst wenn wir jetzt davon irgendwie 70-80% oxidieren, dann können wir uns überlegen, das sind halt 70 Gramm. Und jetzt denken wir an unsere Speichergröße, ne? 400 vielleicht bis 500. Und jetzt können wir uns überlegen, wenn wir jetzt noch bedenken, dass wir auch noch ein bisschen Kohlenhydrate für den Alltag brauchen, also für Herz-Kreislauf, für Gehirnfunktion, durchaus auch eine Menge, ne? Also es ist ja so eines der absoluten Zuckerverbraucher oder Kohlenhydratverbraucher im Körper. Dann stellen wir ganz einfach in der Milchmädchenrechnung fest, wir würden das nicht hinkriegen, ne? Diese Energie ausschließlich aus Kohlenhydraten bereitzustellen. Und deswegen müssen wir einen Fettstoffwechsel haben und der muss auch richtig, richtig gut trainiert sein. Und deswegen müssen wir vorher dafür sorgen, dass wir physiologisch das im Training so hinbekommen und so umgebaut bekommen, dass wir halt im Idealfall sogar möglichst wenig Kohlenhydrate brauchen bei submaximaler Leistung, sage ich jetzt einfach mal. Also bei allem, was irgendwie im Ausdauersport irgendwie gefragt ist. Mhm. Genau.
Und dennoch würde man auch bei einer langen Distanz aber nur Kohlenhydrate als primäre Energiequelle zu sich nehmen.
Absolut, zuführen auf jeden Fall. Mhm. Und auch das ist wieder eine absolute Milchmädchenrechnung. Wir haben eben ausgerechnet bei 400-500 Gramm Kohlenhydraten, wie viel Energie das ist, also wie viele Kalorien das sind oder Kilokalorien in dem Falle, das sind dann so um die 2000. Lass mal den Körperfettanteil gegenüberstellen, den wir mitbringen und dann erklärt sich gleich, warum wir keinen Riegel Butter während der Langdistanz essen müssen oder so. Und wenn wir uns den anschauen und wir nehmen jetzt mal wirklich einen echt gut austrainierten Sportler mit 10% Körperfett und das nehmen wir ehrlich gesagt auch nur deswegen, damit ich es jetzt gleich rechnen kann und der wiegt irgendwie 70 Kilogramm als Beispiel, dann sind das 7 Kilogramm reine Fettmasse. Und da, wo das Gramm Kohlenhydrate 4 Kalorien hat, hat das Gramm Fette eher 9 Kalorien, also schon mal mehr als das Doppelte an Energiegehalt. Und 7 Kilokalorien reine Fettmasse sind 7000 Gramm mal 9. Das sind also den 2000 Kalorien aus Kohlenhydraten gegenüberstehend mal ebenso 63.000 Kalorien aus subkutanem Körperfett. Und warum nicht den nutzen, wenn wir den quasi absolut unendlich vorhanden haben? Ne? Also so muss man es wirklich sagen, sofern wir den richtig, richtig gut trainiert haben und immer ein paar Kohlenhydrate zuführen, um den Fettstoffwechsel auch am Laufen zu haben, dann ist das unser Substrat eigentlich Nummer eins, welches wir benutzen wollen, dass wir aufgrund der Intensität auf jeden Fall die Kohlenhydrate brauchen und dass die der limitierende Faktor sind. Egal, ob jetzt beim Marathonlaufen oder bei der Langdistanz, zweifelsfrei, ganz klar. Also die Kohlenhydrate sind wichtiger in der Hinsicht, was die Zufuhr ganz klar angeht. Aber der Fettstoffwechsel ist dadurch natürlich nicht unwichtig, sondern ja, ist natürlich unsere absolut wichtigste Reserve, wenn man so möchte, die wir aber natürlich nicht mal eben anschalten können. Ne? Wir müssen die schon über Wochen und Monate hinweg trainieren, damit die dann am Tag X richtig gut funktioniert.
Und wenn sie richtig gut funktioniert, ab wann springt sie an?
Immer.
Immer?
Also sie
läuft parallel mit?
Sie läuft mit, außer wir bewegen uns bei einer Intensität, bei der wir sagen können, dass wir jetzt hier irgendwo im sogenannten Schwellenbereich unterwegs sind. Also erklärt sich ganz einfach dadurch, wenn wir eine Belastung haben, bei der wir metabolisch so viel Laktat produzieren, dass wir den ganzen Aufwand des aeroben Stoffwechsels ausschließlich dafür verwenden müssen, dieses Laktat weiter zu verstoffwechseln. Dann ist das ein reiner Kohlenhydratstoffwechsel. Also aus dem Kohlenhydrat wird in der Glykolyse Laktat und das wird dann weiter verstoffwechselt quasi. Und wenn das quasi auf exakt gleichem Niveau ist, also Produktion von Laktat und auch Weiterverstoffwechslung von Laktat, dann sprechen wir davon, dass das wirklich ja, zwar ein metabolisches Fließgleichgewicht ist, aber wenn wir uns die Makronährstoffe im Background angucken, dann ist das quasi auch ein hundertprozentiger Kohlenhydratstoffwechsel. Wenn ich von quasi spreche, dann meine ich 100% mit, lass mir eine kleine Tür auf, für welche Prozesse im Körper auch immer noch irgendwie vielleicht ein kleines bisschen auf Fette setzen. Aber das sind ja sehr wenige bis keine und im Verhältnis zu der sportlichen Belastung haben die keine Gewichtung. Und weil wir dann 100% Kohlenhydratstoffwechsel betreiben, hat quasi unser aerober Stoffwechsel keine Kapazität mehr, die körpereigenen Fette zu nutzen. Und deswegen verbrauchen wir dann ausschließlich Kohlenhydrate.
Okay. Wir haben ja gerade schon kurz über Gels und so geredet. Was ist denn eigentlich sinnvoll? Bleiben wir gerne mal bei dem durchtrainierten, austrainierten Langdistanzler.
Du darfst meinen Namen ruhig sagen.
Also wenn du, wenn du mal wieder eine Langdistanz-Bestzeit hinlegst, wie ernährst du dich?
Boah, das ist sehr fiktiv.
Während des Wettkampfs. Ach, jetzt ist es sehr fiktiv.
Dann mache ich eins und da garantiere ich, da schlägt das Coach-Herz in mir jetzt gerade sehr, sehr groß. Und deswegen werden wir da eine eigene Folge zu machen, weil mir das extrem wichtig ist. Aber dann werden wir als erstes darüber sprechen, wie man sich vor dem Wettkampf vernünftig ernährt und nicht, wie man sich während des Wettkampfs vernünftig ernährt. Weil das ist immer so, da hadere ich durchaus mit. Weil ich weiß, dass das, also natürlich ist es super wichtig, sich währenddessen zu ernähren. Und natürlich ist auch die Wissenschaft super cool in diesen Tagen, auf diesem Pfad unterwegs, welches Verhältnis an Kohlenhydraten wir jetzt hier gerade verwenden. Ist das jetzt Glucose, Fructose 1 zu 0,8? Ist das 1,2 zu 0,8? Was auch immer. Dann wissen wir auch, das ist individuell. Wir wissen, es gibt eine gewisse Fructoseintoleranz, also eine recht große Dunkelziffer. Langer Rede. Am Ende vergessen wir immer, dass die Hauptaufgabe, die ist getan vor dem Startschuss und nicht danach. Und
damit der Körper mit pickepacke vollen Speichern strotzend vor Energie.
Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, unsere Speicher nur bei 80% gefüllt hätten, dann haben wir eben gelernt, bei 400 bis 500 Gramm Speichergröße sind uns schon mal 100 Gramm einfach so auf der Strecke geblieben, die wir nicht an Bord haben. Und diese 100 Gramm, die werden wir durch das Zuführen während der Belastung nicht mehr aufholen. Keine Chance. Ne? Also wir können die zuführen, wir werden aber auch so viel verbrauchen, dass wir in der Endabrechnung pro Stunde garantiert nicht hingehen und sagen werden, nach 5 Stunden Radfahren habe ich es geschafft, diese 100 Gramm, die ich nicht mitgenommen habe, an Glykogenspeichern irgendwie aufzufüllen. Ja? Also außer wir haben vor, ganz langsam Rad zu fahren, dann kann das natürlich klappen. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ob das das Ziel des Wettkampfs ist, stelle ich mal in Frage.
Bei deiner Leistung auf jeden Fall nicht.
Und ja, da geht es nicht. Langsamer fahren, also das ist dann Umfallen. genau, und deswegen ist das halt vorher super, super wichtig. Und wenn wir die Zahl, lasse ich vielleicht mal noch so fallen, damit jeder für sich überlegen kann, ob er das bisher adäquat gemacht hat. Aber wir sprechen so davon, dass wir so in den mindestens 24, eher 36, 48 mit leichten Abwandlungen auch 72 Stunden vorm Rennen irgendwas um die 10 bis 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zuführen. Also 70 Kilo, bleiben wir dabei, sind irgendwas zwischen 700 bis 840 Gramm Kohlenhydrate am Tag über 2 Tage. Und das sind schon sinngemäß 2 sehr fette Teller Nudeln.
Mhm, also, für Kohlenhydrate ist dann ja auch wieder die Frage, wie...
Ist absolut die Frage, ist aber von der, sagen wir mal, von der Art her erstmal egal. Also wir würden da gerne nur bedingt auf jetzt die einfachen setzen, dürfen wir aber auch. Also es macht total viel Sinn, eine Kombination zu wählen aus, wegen mir jetzt gerade, Pasta und Cola. So, also jetzt hören bitte alle Zahnärzte weg und so weiter, wenn es um Cola geht, ist klar, aber also gerne auch irgendwie längerkettige, also das Vollkornbrot zu verbinden mit der Marmelade. So, wir müssen einfach wirklich sagen, alles was geht, macht Sinn und wir müssen super aufpassen bei den Ballaststoffen, weil wenn wir die Glykogenspeicher richtig gefüllt kriegen wollen, dann sollte es bei der Vollkornbrotscheibe, ja, die vielleicht das letzte Mal dann eher so 3 Tage vorm Rennen.
Die willst du nicht noch 3 Tage
mitnehmen.
Und
auch nur eine, weil die nimmst du sonst mit halt quasi, ne? Also die Ballaststoffe, wissen wir, im Alltag super, super, super wichtig. Also auf jeden Fall immer drauf achten, aber bitte nicht in den 3 Tagen vorm Rennen. So, und deswegen würde ich, ne, bei meinem Langdistanzversuch und meiner Bestzeit von was auch immer die Cut-Off-Zeit ist, hingehen und mich auf jeden Fall in den 3 Tagen vorher richtig ordentlich laden mit Kohlenhydraten. Gerne einfach, gerne aber auch zweifach. Das ist erstmal wirklich in Anführungsstrichen egal. Und halt einfach wirklich auch über den Tag verteilt, Flüssigkeitshaushalt unbedingt beachten dabei. Und das vielleicht auch noch so, ne, als zweiter Check, also erster Check war, hast du, Zuhörer, schon mal 10 bis 12 Gramm Kohlenhydrate pro Tag gegessen? Zweiter Check ist, oder zweite Zahl, die ich noch fallen lassen wollen würde, ist, immer bedenken und dann vor allen Dingen auch keine Sorgen machen, dass mit Kohlenhydraten einlagern auch immer Wasser einlagern einhergeht. Ne? Also 1 Gramm Kohlenhydrate sind ungefähr 2,7 Milliliter Wasser. Wenn ich also etwas schwerer werde in den Tagen vorm Rennen, dann bitte keine Sorgen machen, das schwitzt sich alles raus.
Mhm. Aber wenn ich das jetzt so schön gemacht habe alles, dann zurück zu meiner Frage.
Entschuldigung.
Alles gut. Was nimmst du, Björn, auf deiner Top-Performance-Langdistanz dann mit an Kohlenhydraten? Wie ernährst du dich?
Ich nehme Gels mit, und zwar ausschließlich. Und dann nehme ich die in einem Mischverhältnis von 1 zu 0,8 Gramm aus Glucose und Fructose. Ich nehme ein Gel, welches mir richtig gut schmeckt. Und das weiß ich deswegen, weil ich das im Training zuhauf ausprobiert habe.
Was du auch gut verträgst, idealerweise.
Genau, und wegen Geschmack und Verträglichkeit habe ich das ausprobiert. Jetzt kommt was Persönliches, aber deswegen würde ich eher auf so Mango und Wildberry und irgendwas setzen, als auf Cola Mojito oder Lemon, ehrlich gesagt. Also da gibt's ja, also ich finde mittlerweile echt genug Gels, die auch wirklich gut schmecken. Mhm. Also finde ich wirklich, meine ich nicht ironisch. Und dann habe ich das natürlich vorher exzessiv trainiert, die Kohlenhydrataufnahme und die Kohlenhydratoxidation. Und deswegen bin ich auch in der Lage, eher so 100 Gramm beim Radfahren zuzuführen. Beim Schwimmen, klar, natürlich nichts. Fange dann halbwegs zeitig nach Ende des Schwimmens damit an. Aber sammel mich auch erstmal, trink mal einen Schluck Wasser, sorg mal dafür, dass mein Mund ein bisschen ausgespült wird vom See oder Meerwasser, was auch immer. Und bin da auch entspannt, weil ich habe ja gut gefrühstückt und alles, was dazugehört. Deswegen muss ich nicht hetzen und irgendwie mit Rad in der rechten Hand und Gel in der linken Hand aus der Wechselzone laufen. Genau, und dann nehme ich so um die 100 Gramm beim Radfahren. Dann freue ich mich, genau, pro Stunde, ja, wichtig. Also nicht über die 8 Stunden, die ich dafür brauche, verteilt. Genau, und dann freue ich mich eigentlich in der T2 schon, dass ich hier meine Hausaufgaben gemacht habe. Ne? Alles, was ich bis hierhin geschafft habe, ist schon richtig, richtig gut. Und beim Laufen gehe ich dann hin und bin sehr sensibel mit meinem Magen-Darm-Trakt und gucke auch so, was der jetzt gerade haben möchte, was der gut verträgt. Und weil ich mich ein bisschen fortgebildet habe vorher und mich erkundigt habe, was es auf der Laufstrecke so auch in den Verpflegungsstationen gibt. Ich nehme natürlich noch 2, 3 Drink-Ready-Gels mit und so, ist klar. Aber ich kann auch mal einen Schluck Cola nehmen, ich kann auch mal in eine Orange beißen und so weiter. Ne? Wir erinnern uns an die Sensorik im Mund, die irgendwie wichtig ist. Und deswegen werde ich beim Laufen ein adäquates Tempo anschlagen, sodass ich nur so vielleicht 40, 50, 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuführe. Und die halt wirklich sehr weitläufig verteilt, damit das nicht so auf einmal kommt, sondern vielleicht habe ich auch mal ein Gel in der Hand und nuckel da 2-3 Kilometer dran rum oder sowas in der Art und freue mich, dass das hier alles ganz gut funktioniert.
Ein Thema, was wir nochmal separat sehr ausführlich besprechen werden, aber trotzdem in diesen Gels immer mit drin steckt, oder die Frage, was ist mit Koffein?
Nehme ich auf jeden Fall.
In jedem Gel?
Auf keinen Fall, sondern, und ich kann ja den Zeigefinger meist nicht häufig genug heben, aber da muss man halt super aufpassen. Ne? Also ich finde das durchaus unangenehm, und das meine ich wirklich ernst, wie inflationär wir so mit Kohlenhydratgels um uns schmeißen. Und mittlerweile muss man ja auch sagen, das ist ganz anders als noch, also ich erinnere mich sehr gut dran, wie vor, muss ich überlegen, ich würde sagen, 15 Jahren erste Hersteller kamen mit Koffeinshots und damals noch so in so einer flüssigen Form, in so einer Ampulle. Mhm. Und das war damals eine Riesensache, dass in diesen Koffeinshots 150 Milligramm Koffein drin waren. Und man hat das behandelt so im Training wie Kryptonit, weil man gedacht hat, oh Gott, wenn ich da jetzt 2 von trinke, dann habe ich hier den Herzstillstand wegen Überforderung und so.
Ganz kurz, weißt du, wie viel in einer Tasse Kaffee drin ist, ungefähr?
Kommt sehr auf den Kaffee drauf an, auf Röstung.
Aber ganz grob.
Und so. Ja, also kannst du immer sagen, so, also ein starker Kaffee geht halt so in Richtung 80 bis 120 Milligramm.
Okay.
Also wirklich ein starker Kaffee. Mhm. Und diese Shots hatten so 150, teilweise 200 Milligramm.
Oh ja.
Aber es waren halt wirklich so Shots, und mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass du in jedem x-beliebigen Gel deine 100 Milligramm Koffein findest. Ne? Und wenn du jetzt dir überlegst, dass du auf einer Langdistanz, also ich habe eben gesagt 100 Gramm Kohlenhydrate, wenn diese Gels halt 25 Gramm Kohlenhydrate haben, ich esse davon 4 in einer Stunde, ich bin auf jeden Fall 5 Stunden unterwegs, dann sind das 20 Gels. Jetzt kann ich mir überlegen, was 20 Kaffee mit mir machen würden. Ja, so als kleine Analogie. Genau. So, und zwar wirklich. Also das ist ja wirklich irgendwas, wo wir sagen müssen, wenn das lebensgefährlich werden würde, dann brauchen wir hinterher nicht so tun, als hätten wir nicht gewusst, warum. So sehe ich das eigentlich. Und deswegen würde ich das klar dosieren. Also im Sinne von, ich würde vielleicht hingehen und irgendwie mir überlegen, dass so eine Gesamtkoffeinmenge von irgendwas um die 300 bis 400 Milligramm, das ist noch okay, aber halt wirklich gleichmäßig verteilt. Koffein hat immer eine sehr lange Halbwertszeit, deswegen müssen wir das auch nicht auf einmal nehmen, sondern wir haben ja schon morgens damit angefangen, und das ist ganz entscheidend wichtig bei der Koffeinzufuhr, dass wir diese Kaffee mitrechnen. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben morgens damit angefangen, haben vielleicht schon 2 leichte Kaffee getrunken, haben also die ersten, keine Ahnung, 150 Milligramm schon mal drin. Dann könnte es gut sein, dass wir vielleicht vorm Schwimmen noch mal ein paar Milligramm zuführen. Vielleicht sind wir dann schon bei 200 angekommen. Wenn wir dann also irgendwo später bei der Belastung irgendwo so Richtung 200, vielleicht 300, je nachdem, wie lang der Tag natürlich dauert, ne, das ist immer so ein bisschen die Frage. Also sieht das halt bei einem Profi mit 7,5 Stunden Belastungszeit anders aus als bei 14. Aber die Halbwertszeit von Koffein geht halt so in Richtung gerne auch mal 6 bis 8 Stunden. Halbwert bedeutet immer danach, nach diesen 6 bis 8 Stunden ist immer noch die Hälfte von da. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen können wir klar sagen, dass dann so irgendwas Richtung 400 Milligramm, das reicht dann auch erstmal dicke, dicke aus. Und das auch bitte, bitte nur, wenn man weiß, dass man das auf jeden Fall verträgt. Also genau wie mit Kohlenhydraten auch, bitte unbedingt üben vorher.
Aber was ist der, was für einen Effekt hat das?
Also auf den, die, wie der Kaffee auch, auf vielen, vielen Ebenen. Also Koffeinzufuhr ist natürlich erstmal eine Frage fürs Nervensystem, ne? Es hält mich wach, und das halt bei einer Langdistanz finde ich keinen, oder was heißt hält mich wach, aber es
schon hilfreich.
Genau, also es sorgt dafür, dass ich wach bleibe. Ne? Wir haben die Situation, dass mit der fortschreitenden Ermüdung wir in irgendeiner Form eine Akkumulation von Adenosin haben, und Koffein ist ein Adenosinblocker. Also das Koffein setzt halt am Adenosinrezeptor an, wo eigentlich Adenosin andocken soll. Und das inaktiviert den, und je weniger Adenosin-Akkumulation, normalerweise beim Thema Schlaf sprechen wir auch vom sogenannten Schlafdruck, also je mehr Adenosin-Akkumulation wir haben, desto mehr Schlafdruck haben wir. Und den vermeiden wir damit oder verringern wir damit, wenn man so will. Und das ist ja erstmal schon mal kein schlechter Nebeneffekt, finde ich, bei so einer Belastungsdauer. dann ist es halt so, dass durch Koffeinzufuhr auch Kohlenhydrate besser aufgenommen werden können. Dann ist es auch so, dass es sich andeutet, dass der Fettstoffwechsel verbessert ist. Ob das allerdings unter Belastung funktioniert, das würde ich so ein bisschen außen vor lassen. Und vor allen Dingen sorgt es für eine Aktivierung, ne? Also wir haben eine verbesserte Reizleitung, wir sind kognitiv auf jeden Fall aktiver. Und wir haben auch die Situation, dass gegebenenfalls sogar mehr Reizleitung an der Muskulatur stattfinden kann. Wir also am Ende, muss man sich so vorstellen, ne, der Muskel hat so einen Mantel um sich mit Elektroden drauf. Und je mehr Elektroden bei dieser Reizleistung angemacht werden, desto besser kontrahiert er am Ende des Tages. Und Koffein kann einfach helfen, wenn man so will, jetzt gerade mehr Elektroden anzustalten. So sage ich es jetzt mal sehr vereinfacht.
Okay,
so, also die neuronale Ansteuerung kann dadurch ein gutes Stückchen verbessert werden. Es gibt also zuhauf Gründe, warum wir im Rennen auf jeden Fall Koffein supplementieren sollten.
Okay,
also
aber
klares
verteilt.
Ja, aber unbedingt mit Bedacht, mit Übung vorher. Und dann auf die Dosis achten.
Die Menge macht das Gift, ist, glaube ich, hier sehr
treffend. Hätte ich jetzt gerade nochmal sagen können,
ne?
Habe ich eben, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, genau.
Du, ganz, ganz lieben Dank. Sehr, sehr viel gelernt. Noch ein abschließender Master-Tipp von dir zum Umgang zur Ernährung mit Kohlenhydraten im Alltag, also für
cool.
Sportler.
Super, super Frage, weil vergessen wir häufig, neigen auch immer dazu, im Ausdauersport so kurz und schnell zu bleiben, ne? Also Reis und Nudeln und so weiter und so fort. Vergessen gerne auch mal die anderen Makronährstoffe, also würde ich an der Stelle auch empfehlen. Kohlenhydrate sind in erster Linie ein Treibstoff und genau dann sollten wir den auch irgendwie adäquat einsetzen. Das macht total viel Sinn, also rund ums Training ist das durchaus immer wichtig, ne? Für Energieverfügbarkeit, aber auch für Trainingsqualität und Co. Und je intensiver das Training ist, desto wichtiger wird es eigentlich. Jetzt müssen wir aber auch sagen, wir trainieren ja nicht nur, ne? Sondern wir haben vielleicht auch mal einen Ruhetag. Wir sind vielleicht auch mal in der Situation, dass wir uns nicht körperlich, sondern eher kognitiv anstrengen müssen und sowas. Und da müssen wir natürlich immer bedenken, dass gerade so kurzkettige Kohlenhydrate eben für diesen Glukosepeak zum Beispiel sorgen können. Und da, wo ein Peak ist, kommt auch immer danach ein dramatischer Abfall. Ja, also wenn wir im Alltag auf kurzkettige Kohlenhydrate setzen, dann steigt die Blutglukose schnell an und dann sinkt sie auch rapide schnell wieder ab und sie sinkt nicht auf Normalnull, sondern in den Keller. Und alleine diese Blutzuckerschwankungen sind irgendwas, was ich im Alltag wirklich versuchen würde, bestmöglich zu vermeiden. Und das funktioniert am besten, indem ich halt da eher nicht auf einfache Kohlenhydrate setze, sondern sowieso erstmal auf eine ausgewogene Ernährung. Also Proteine sorgen dafür, dass Glukagon ausgeschüttet wird. Das ist der Gegenspieler von Insulin und gleichzeitig quasi ein Hormon, welches halt den Blutzuckerspiegel in der Waage hält. Und deswegen will ich auf jeden Fall schon mal eine adäquate Menge Proteine eigentlich haben in ja, nahezu jeder Mahlzeit, kann man eigentlich sagen. Und sorge bei den Kohlenhydraten auch dafür, dass ich jetzt nicht unbedingt auf die einfachen setze, sondern will vor allen Dingen auch Ballaststoffe an Bord haben. Die brauche ich ganz speziell für meine Darmgesundheit. Und deswegen setze ich da eher so auf die Mehrfachzucker. So, und jetzt nicht auf das Toast mit Marmelade, sondern wenn Brot, dann vielleicht eher Vollkornbrot. Und dann auch als Aufstrich eher ein fettiger Frischkäse und vielleicht auch irgendeine Form von Käse und Co. Genau, und ich muss auch nicht mir um meine Glykogenspeicher Sorgen machen tagtäglich und deswegen auch nicht immer den Teller Nudeln essen, sondern es darf auch einfach mal eine Handvoll Reis sein und dann ganz viel Bunt auf dem Teller. Also Gemüse sehr gerne, Proteine gerne nochmal extra, über welche Form auch immer. Also jetzt für alle Vegetarier auch und für alle Veganer auch, wie gesagt, in welcher Form auch immer. Es muss nicht das Stück Fleisch sein. Es kann auch irgendeine Form von Käse oder was auch immer was sein. Für die Veganer dann vielleicht auch irgendeine andere Form von Protein, von Sojaprotein etc. Und genau, deswegen da in jedem Falle darauf achten, dass so Alltagsernährung und Trainingsernährung, die dürfen durchaus sehr grundsätzlich unterschiedlich zueinander sein.
Perfekt, vielen Dank. Also ich weiß nicht, was du jetzt machst, aber
ich habe mega Hunger.
Ich gehe Gels kaufen, weil das Wochenende steht vor der Tür und meine sind alle.
Auf geht's. Und ja, durchaus. In dem Fall auch vielleicht noch ein kleiner Tipp. Man kann sich auch während der Ausfahrt und so einfach normal ernähren. Also Bananenbrot.
Ich habe schon ganz Verrückte gesehen, die eine Banane mitgenommen haben.
Zum Beispiel. Hat auf jeden Fall immer ordentlich Ballaststoffe. Ist deswegen so, dass ich sagen würde, eine bei der Ausfahrt ist okay, 8 würde ich jetzt eher nicht machen. Aber vielleicht auch mal aus ökonomischen Gründen, als auch im Sinne der Weiterbildung gucken, welche Sachen man sich einfach mal so anmixen oder zubereiten kann, die genauso gut funktionieren wie jedes Gel auch, gerade jetzt im Training.
Was gehst du jetzt essen?
Da ich schätzen würde, dass mein Blutglukosewert eher auf dem Weg in den Keller ist. Es gab nämlich, wobei ja, es geht eigentlich noch. Schaffe ich es vielleicht, wenn ich mich noch zusammenreiße, was Ausgewogenes zu essen und nicht was Hektisches. Also auf gar keinen Fall jetzt, dass der das Memo an mich, bitte geh jetzt nicht zum Bäcker und kauf dir ein belegtes Brötchen.
Ich gebe dir gleich Schokolade. Bis zum nächsten Mal, danke.
Ciao.
Ciao.
Das war die aktuelle Junkmiles-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, abonnier uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junkmiles-Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.